Wir machen mit unserem Studium des Hebräerbriefs das Wesentliche und seinen Schatten weiter. Wir nähern uns dem Ende, denn wir betrachten jetzt das Kapitel 12, dem ich den Titel Anfänger und Vollender gegeben habe. Doch bevor wir damit anfangen, wollen wir mit einem Gebet beginnen. Liebender Vater im Himmel, danke für dieses erstaunliche Buch. Herr, es ist schwer, all den Feinheiten und Gedanken gerecht zu werden, die darin enthalten sind. Wir beten um deine Weisheit und deine Führung, damit wir das Wort Gottes recht verstehen können. In Jesu Namen, Amen. Hebräer Kapitel 12 beginnen wir mit Vers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, wir sind ja gerade mit Kapitel 11 fertig geworden, mit dieser wundervollen Geschichte all derer, die für die Gerechtigkeit einstanden. So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Das ist eine sehr wichtige, einleitende Aussage. Sie nimmt uns durch die Geschichte hindurch mit. Sie nimmt uns durch die Kämpfe und Prüfungen derer mit, die uns vorangingen. Dann sagt er, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Da haben wir zwei Dinge. Einmal eine Last, die wir tragen, und dann die Sünde, die Teil unserer sündigen Natur ist, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Es ist interessant, dass er von Laufen spricht. Er sagt nicht gehen oder still dasitzen, während der Strom des gängigen Denkens uns dorthin trägt, wohin wir nicht gehen wollen. Ich kann nicht einfach nur dasitzen und mich mit der Menge treiben lassen. Wir müssen mit einem Eifer für Gott und einer Leidenschaft für die Seelen erfüllt sein, für die er starb. Und ich weiß, dass die Bibel sagt, dass Jesus ging. Aber er war Gott. Er war niemals zu spät dran, bei keiner Begebenheit. Sogar wenn die Person, die er heilen sollte, schon tot war, kam er niemals zu spät. Aber wenn wir zu den Jüngern gehen, sie liefen. Diese beiden Emmaus-Jünger, sie rannten den ganzen Weg zurück. Petrus lief zum Grab. Petrus rannte zurück. Sie liefen immer. Und so sagte auch Paulus, dass wir mit Ausdauer laufen müssen. Wenn wir zu Philipper 3, Abvers 13 gehen, so heißt es, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe, eines aber tue ich. Ich vergesse, was dahinter ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Darin liegt eine Bewegung, eine Aktion, an der wir teilhaben müssen. Wir müssen laufen. Wir müssen auf das Ziel zujagen. Es wird Hindernisse geben, und zwar viele. Aber wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Hier meine Gedanken dazu. Um laufen zu können, müssen wir unnötige Lasten abstreifen. Wir müssen dieses Gewicht ablegen, wie es Paulus ausdrückt. Was sind diese Lasten, die wir mit uns herumtragen? Ganz klar die Sündenlast. Aber dann gab es die Last falscher Freundschaft. Es ist schwer, aus der Masse auszuscheren, vor allem für die jungen Leute. Gruppenzwang ist auf dieser Welt ein riesiges Problem. Falsche Gewohnheiten, falsche Ernährungsgewohnheiten, falsche Unterhaltung, Unglaube, Zweifel. Das sind alles Lasten, die wir mit uns herumschleppen. Tatsächlich alles, was uns ausbremst oder unseren Eifer erlahmen lässt. Wir müssen das beiseite legen, besonders in der Zeit, in der wir leben. Athleten tun das für einen Gürtel, den sie sich umhängen und sehr stolz zur Schau tragen. Und sie tun es für einen Gürtel, den sie nie tragen werden oder für eine Schale, die sie nie benutzen werden. Wie wäre es für einen Becher zu tun, der nie leer wird? Wäre das nicht auch eine Möglichkeit? All diese Lasten abzulegen, wird uns nicht ärmer machen, sondern bereichern. Lukas 6, Vers 38 lautet, Gebt, so wird euch gegeben werden. Ein gutes, vollgedrücktes und gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird euch wieder zugemessen werden. Das Problem, dass nichts mehr da wäre, gibt es nicht. Denn Gott wird diesen Becher immer und immer wieder füllen. Aber er kann nur den Becher auffüllen, der vorher geleert wurde. Also gießt er es aus, lauft weiter. Verbreitet das Evangelium beständig weiter. Sprecht mit euren Freunden, sprecht mit eurer Familie. Es wird Widerstand geben, aber gebt nicht auf. Jagt auf das Ziel zu. Unglaube und Zweifel sind keine erstrebenswerten Eigenschaften, obwohl sie nobelpreiswürdig oder passend für gehobene Stellung in der akademischen Welt sind. Die Welt macht das sehr gut. Aber bei Gott bedeutet es rein gar nichts. Sondern in Wirklichkeit sind sie eine Krankheit der Seele, dieser Unglaube, für die es nur eine Kur gibt, die leider nur wenige bereitwillig annehmen. Gott fordert nie, dass wir etwas aufgeben, ohne uns dafür etwas unendlich Besseres zur Verfügung zu stellen. Wir haben ja immer diese Einstellung, ich will dies nicht aufgeben, ich will das nicht aufgeben. Es ist hart, dies aufzugeben. Es ist schwer, jenes aufzugeben. Diese Gewohnheit ist so schwer aufzugeben. Aber Gott gibt in jedem einzelnen Fall etwas Besseres. Wir müssen die Lasten ablegen, die uns ausbremsen, und die Lasten auf uns nehmen, die leicht sind. Mein Joch ist leicht, weil er ja mit uns zusammenzieht. Aber er kann nur mit uns zusammen daran ziehen, wenn wir uns im Einklang mit seinem Willen befinden. Ansonsten ziehen wir gegensätzlichen Absichten und Zielen. Hebräer 12, Vers 2 bietet uns die Lösung, wie man das macht. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freuden willen das Kreuz erduldet und dabei die Schande für nichts achtet und der sich zur Rechten des Thrones Gottes setzt. Das ist unser Rezept. Unser Rezept lautet, das Joch auflegen und zusammen mit Christus diesen Weg durch den Jordan zu ziehen. Um der vor uns liegenden Freude willen. Das ist die Verheißung, die uns erwartet. Und dabei die Schande für nichts achtet, die damit einhergeht, wenn man an diesem Joch zieht und eines Tages dann direkt von Angesicht zu Angesicht mit Gott reden kann. Die King James Bibel fährt mit der Überschrift Werdet nicht müde fort. Hebräer 12, Vers 3. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Immer wenn ihr das Evangelium verkündet, werdet ihr Widerstand haben. Und der Widerstand wird von allen Seiten kommen. Der schmerzvollste Widerstand ist der, der von innen kommt. Und er wird von innen kommen. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Warum sollte uns das erspart bleiben? Vers 4. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Als ich einen Freund einmal fragte, wie erträgst du es, wenn deine eigenen Gefährten dir solche Schläge verpassen? Antwortet er, mein Hohepriester hat mich noch nicht ausgepeitscht. Vielleicht sollten wir eine ähnliche Einstellung haben. Unser Hohepriester hat uns noch nicht ausgepeitscht. Er hat vielleicht einen Stecken aufgehoben, ihn geschüttelt und den Tisch getroffen. Aber Blut ist noch keins geflossen. Vers 5. Und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wenn der Herr lieb hat, den züchtet er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Genau genommen ist das ein Liebesbeweis. Wir sollten also die Züchtigung, die wir erhalten, nicht gering achten. Wir rebellieren oft gegen die Züchtigung oder wir werden wegen der Züchtigung entmutigt. Aber die Züchtigung ist in Wirklichkeit eine Erinnerung daran, dass wir Söhne sind. Also sollten wir sie nicht gering achten. Denn wir müssen doch wissen, dass Gott uns liebt, wenn er an unserem Charakter arbeitet, wenn er diese Steine im Steinbruch des Lebens formt und baut. Gehen wir zu unserem Chiasmus im Kapitel 12. Das ist ein ziemlich langer. Er weist einen ABCD-Aufbau auf und dann die Spiegelung C'B'A'. Sehen wir es uns also an. Hebräer 12, Vers 1. Und wieder ist es nur einer von vielen. Es ist schier unmöglich, sie alle zusammenzutragen. Das ist wirklich ein faszinierendes Studium, wenn man sich diese chiastischen Strukturen betrachtet. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Die Sünde ist also das Problem. Und wenn wir uns das Gegenstück A' ansehen, steht in Vers 4, gegen die Sünde, gegen die wir widerstehen müssen. Der letzte Teil vom Vers 1 der B-Teil lautet, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Beim Kampf steht ein kleines Sternchen. Sehen wir, was da angemerkt ist. Das griechische Wort für ankämpfen kommt vom gleichen Wort, das mit Kampf oder auch Wettkampf oder Wettlauf übersetzt wird. Der Wettkampf und das Ankämpfen kommen also vom gleichen Ursprung. B' im Chiasmus lautet, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf. Wieder der Wettkampf und im Kampf. Wir sehen uns die C-Komponente an. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der von ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldet und dabei die Schande für nichts achtet. Im C-Gegenstück heißt es, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Jetzt kommen wir zum Herzstück des Ganzen. Und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Also all die Probleme wurden in eine chiastische Struktur gepackt. Die Hindernisse, mit denen wir uns konfrontiert sehen. Doch das Endergebnis ist das Herzstück des Ganzen. Er hat sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Auch der Vers, der uns als seine Brüder, wie er sie nennt, ohne Flecken vor den Thron seine Herrlichkeit darstellt, steht auch in Verbindung mit diesem Thema. Eine wunderschöne chiastische Struktur. Und wieder steht eines im Zentrum. Ja, man wird Hindernisse haben. Ja, man wird Widerstand erfahren. Aber schaut euch das Endergebnis an. Psalm 34, Vers 20. Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Die Welt steht dem Willen Gottes diametral entgegen und Bedrängnis gehört zu Gottes Methoden, uns zu lehren, die Wege der Welt zu meiden. Wenn wir mit der Welt mitlaufen, werden wir uns den Kopf stoßen. Wenn wir mit Freuden mitlaufen, die uns schlechten Rat erteilen, werden wir uns den Kopf stoßen. Und Gott nutzt diese Umstände. Er lehrt uns, er teilt uns Lektionen. Und wir alle wissen, dass die nächste Generation das nicht so breitwillig annimmt, was die vorherige Generation empfohlen hat, weil wir uns selbst den Kopf stoßen wollen. Wir wollen zeigen, dass wir genauso dumm sind, wie wir die vorherige Generation. In Wirklichkeit wollen wir die vorherige Generation noch übertreffen. Deshalb dienen die Kinder Israels als bestes Beispiel. Und wir als diejenigen, die es noch besser machen, was auch immer ihre erfolglosen Handlungen waren, wir werden die Geschichte wiederholen, denn so ist die menschliche Natur eben. Aber wenn man aus diesem Kreis ausbrechen und von dem, was in der Schrift steht, lernen kann, kann man sich viel Schmerz ersparen. Achte die Züchtigung des Herrn nicht gering und verzage nicht. Das sind Paulus' Worte in diesem Vers 5. Der Vers 5 sagt uns, dass einige die Züchtigung gering achten. Und wenn wir uns den Geist der Weissagung betrachten und die vielen Aussagen im Geist der Weissagung, von denen viele persönliche Natur sind, achteten Menschen diese gering? Ja, sie verachteten sie bis zum heutigen Tag. Wobei sie bei einer kritischen Selbstprüfung sehen würden, dass Gott letzten Endes absolut recht hat. Einige achten sie gering, einige verzagen darunter. Sie werden mutlos, sie entwickeln Zweifel, misstrauen Gott und wenden sich vom Glauben ab. Was ist nun die Lösung? Fangen wir doch im Hebräerbrief Kapitel 12 fort. Dort wird uns im Vers 7 gesagt, wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben. Denkt also nicht, dass du keine konkreten Maßnahmen erlebst, wenn du in Gottes Familie kommst, dass es da keine Züchtigung gibt. Viele von uns glauben, dass alles rosig und eitel Sonnenschein ist, wenn wir schließlich die Wahrheit annehmen und die Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Nein, dann fängt es erst an. Denn dann wird geprüft, ob es Bestand hat und aushalten kann, ob es echt oder falsch ist. Also alle haben Anteil an der Züchtigung. Daran ist nichts sonderbar. Denn wenn man keinen Anteil an der Züchtigung hat, sagt der Vers, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Illegitime Kinder und keine Söhne. Man sollte sich lieber entschließen, besser zu werden, statt zu rebellieren oder zu verbittern. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns dann nicht vielmehr vor dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Das ist eine sehr wichtige Aussage. Unsere Väter erzogen und korrigierten uns alle. Und das manchmal auf falsche Weise. Manchmal erhielten wir eine Strafe für etwas, wofür wir nichts konnten. So manches Elternteil weiß, dass der Übeltäter wahrscheinlich nicht für das Geschehen verantwortlich war, wenn er Zeter und Mordio schreit. Wogegen man weiß, dass er der schuldige Teil ist, wenn er es relativ ruhig hinnimmt. Aber Gott weiß alles. Er macht niemals einen Fehler. Paulus bittet uns, mit anderen Worten, den Kelch zu trinken. Denn das ist das einzige Heilmittel, um all die Lasten loszuwerden, die wir mit uns herumtragen. Auch die Bürde des Selbstbewusstseins, das verschwinden soll. Gehen wir also zur Geschichte der frühen Kirche und sehen uns die Bitten von Jakobus und Johannes an. In Markus 10, ab Vers 35 steht, da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sprachen, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Eine sehr wunderliche Bitte. Und er sprach zu ihnen, was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? So sprachen sie zu ihm, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einen zu deiner Linken sitzen dürfen, in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde. Ich glaube nicht, dass sie wirklich begriffen, was hier geschehen sollte. Das ist erstaunlich. Jakobus wurde der allererste Märtyrer, der von Herodes mit dem Schwert entzweigehauen wurde. Und Johannes wurde in siedendes Öl geworfen und landete auf der Insel Patmos. Aber er überlebte durch ein Wunder Gottes. Hebräer 10 in Kapitel 12 lautet, denn jene haben uns wenige Tage gezüchtet, so wie es ihnen richtig erschien, was von unseren irdischen Vätern spricht. Aber er zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaft werden. Lass mich hier eine Warnungsbotschaft aus der Zeugnissen wiedergeben. Wer behauptet, sündlos zu sein, befindet sich in der Position des Pharisäers, der sich vor Gott wegen seines Almosensgebens brüstete und dabei Gott dankte, dass er nicht so wie der Zöllner war. Aber der arme Zöllner hatte keine Frömmigkeit oder Güte, derer, die sich brüsten konnte, sondern er beugte sich voller Kummer und Scham und sandte aus seiner geplagten Seele einen sehnsüchtigen Schrei nach Gottes Barmherzigkeit nach oben. Er traute sich nicht einmal, seine sündigen Augen zum Himmel zu heben, sondern schlug sich auf die Brust und betete: Herr, sei mir Sünder gnädig. Der Heiland, der die Sünden vergibt, sagt uns, dass dieser Mann anstelle des anderen gerechtfertigt nach Hause ging. Wer gesund ist, braucht keinen Arzt, und wer sich für sündlos hält, erlebt nicht dieses Verlangen nach Jesu Weisheit, Licht und Stärke. Sie sind mit dem Erreichten zufrieden und hören nicht die gesegneten Worte: Deine Sünden sind dir vergeben. Sie fühlen keine Notwendigkeit, in der Gnade zu wachsen. Sie hatten nicht das Gefühl wie Paulus, der seinen Körper bezwang, damit er nicht andere verkündige und selbst verwerflich sei. Der Apostel erklärte, dass er täglich sterben würde. Er hatte jeden Tag mit Versuchungen zu kämpfen und verbarg sich dabei in Christus. Menschen, die sich ihrer Heiligkeit rühmen, sind von Gott weit entfernt. Sie haben Jesus nicht im Herzen und erkennen nicht ihre eigene Unwürdigkeit. Wenn wir also Züchtigung erfahren, ist sie gerecht und für unser Wachsen in Christus notwendig. Paulus fährt in Hebräer 12, Vers 11 fort: Alle Züchtigung aber scheint uns den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Geschwister, lasst uns also die Züchtigung des Herrn nicht verachten. Sie wird geschehen und sie ist absolut notwendig, um diese Lasten abzulegen und um es ihm zu erlauben, die rauen Kanten ebenfalls abzuschlagen. Doch wir müssen weiterhin vorwärts streben, wir müssen weiterhin laufen. Wir haben einen Job zu erledigen. Vielleicht darf ich zusammenfassen: Nicht jede Bedrängnis ist von Gott. Das dürfen wir dabei nicht vergessen. Manche Bedrängnis kommt aus einer anderen Ecke. Aber jede Bedrängnis ist von Gott zugelassen, und wenn man richtig damit umgeht, wird es uns zu einem besseren Verständnis Gottes führen. Gott wird es sogar erlauben, dass Bedrängnis bis in die Gemeinde hereinkommt. Gott wird es erlauben, dass Abfall in die Gemeinde hereinkommt, um damit eine Trennung in den Reihen zu schaffen. Und er wird es zulassen, dass es so himmelschreiend offensichtlich wird, dass jene, die nur verhalten im Worte stehen, es als das erkennen, was es wirklich ist. Das Leben ist also eine Schule und Gott ist der Lehrer. Wenn wir ihm erlauben, uns zu lehren und zu erziehen, werden wir für das zukünftige Leben geeignet sein. Teilhaber an der Bedrängnis zu sein, schafft ein Band des Mitgefühls und den Bedrängten und Leidenden. Nur in Betrübnis können wir das Land ohne Traurigkeit wahrhaftig wertschätzen. Welche Art von Betrübnis brauchen wir, wenn wir Bedrängnis erleben? Wir brauchen eine gottgewollte Betrübnis. 2. Korinther Vers 10 sagt: Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Schaut, die Traurigkeit der Welt ist Trauer über einen Verlust. Man ist betrübt wegen dem, was man verloren hat, als Folge des eigenen Verhaltens oder wegen Bedrängnis, die man erlebt. Ist man aber in Christus, ist es egal, wie schlimm die Situation ist. Man mag wohl betrübt sein, aber wenn es eine gottgewollte Betrübnis ist und zu einer Herzensveränderung oder einer veränderten Einstellung führt, oder einfach dazu, dass man es annimmt, weil Gott es zugelassen hat, dann kann man damit fertig werden und wieder aufstehen und anfangen, weiterzulaufen und vorwärts zu streben, wieder dem Ziel entgegen. Gott gewollte Betrübnis führt zu Früchten der Gerechtigkeit. In Jesaja 63, Vers 9 heißt es: Bei all ihrer Bedrängnis war er auch bedrängt, und der Engel seines Angesichts rettete sie. In seiner Liebe und seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Er nahm sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit. Wenn wir an all diesen Verheißungen festhalten, wenn wir sie verinnerlichen, dann spielt es keine Rolle, was uns geschieht. Wir werden es ertragen können, weil wir all diese anderen Lasten abgeworfen haben, die unmöglich zu tragen sind. Und Wir steuern in dieser Welt auf eine so schwierige Zeit zu, dass es lebensnotwendig ist, dass wir diese Lektion jetzt lernen. In Vers 12, in Kapitel 12 des Hebräerbriefs heißt es, darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie. Dieses Kapitel, fast am Ende dieses großartigen Briefes, ist ein ermutigendes Kapitel, das wir uns zu Herzen nehmen müssen. Und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Wir dürfen uns wegen der auftretenden Probleme nicht festfahren oder stecken bleiben, sondern die erschlafften Hände, die herunterhängen, sollen erhoben werden. Ebenso die erlahmten Knie, und gehen wir weiter. Ich sage immer, wenn ich weiter einen Fuß vor den anderen setze, komme ich am Ende dorthin. Wenn ich aber stehen bleibe, weil es zu schwierig ist, dann werde ich nicht hinkommen. Gibt es irgendeinen Grund, die Hände in den Schoß zu legen? Vers 14, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemanden den Herrn sehen wird. Wie sollen wir Heiligkeit oder Heiligung erreichen, wenn wir es dem Herrn nicht erlauben, uns zu züchtigen? Es muss zur zweiten Natur werden, den Willen Gottes zu tun. Nun, manche Menschen greifen zu den Zeugnissen und sie lesen in diesen Zeugnissen eine Reihe von Tadeln. Und sie rebellieren dagegen und sagen, das ist so streng. Aber man könnte zu den gleichen Zeugnissen greifen, den Tadel lesen und sagen, huch, weißt du was? Ich bin bei diesen Dingen ebenso schuldig geworden. Herr, hilf mir, sie zu korrigieren und mich davon wegzubewegen. Also die rebellische Haltung in eine Haltung der Akzeptanz zu verändern. Und die Dinge werden sich verändern. Die wird voll eingeschenkt werden. Aber leere den Bodensatz der Dinge, die falsch sind. Das ist Teil der Heiligung. Es ist eine Lebensaufgabe und Gott wird den Finger auf das legen, was in unserem Leben falsch ist. Er wird uns genau sagen, wo der Schuh drückt. Nun, beseitige das Problem. Deshalb heißt es im Vers 14, jagt nach dem Frieden mit jedermann. Das ist nicht immer möglich. Auch der Geist der Weissagung sagt uns, wenn es zu prinzipiellen Dingen kommt, dann lasst es Krieg sein. Aber soweit es möglich ist, sagt uns die Bibel an anderen Stellen, lebt mit jedermann im Frieden. Und Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Das ist wirklich eine ernste Warnung. Und viele, ja viele werden unter der Züchtigung bitter. Doch wenn wir sie in einem positiven Licht sehen, können wir aufstehen und weitermarschieren, genauso wie es diese Wolken an Zeugen tat. Und wenn wir uns das Leben derer aus Kapitel 11 ansehen, was sie alle durchmachten, auch ihr Versagen, sollte uns das nicht entmutigen, sondern Hoffnung geben. Der Geist der Weissagung rät, wenn wir Vergebung für unsere Sünden erlangen wollen, müssen wir zunächst eine Vorstellung davon haben, was Sünde bedeutet, damit wir bereuen und rechtschaffene Frucht der Buße bringen. Wir brauchen eine solide Grundlage für unseren Glauben. Er muss sich auf das Wort Gottes gründen und seine Früchte werden durch den Gehorsam gegenüber dem ausdrücklichen Willen Gottes offenbar. Der Apostel sagt, ohne die Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Das ist ein direktes Zitat aus dem Hebräerbrief. In der Schatzkammer der Zeugnisse, Band 2, lesen wir, Gott hat uns befohlen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und ein Apostel erklärt unter Einwirkung des Heiligen Geistes, dass ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Nun, hier kommt eine wunderschöne Definition. Heiligung ist Einklang mit Gott. Als ich das las, traf die Erkenntnis mich wie ein Blitz. Heiligung ist Einklang mit Gott. Das heißt, wenn wir auf die gleiche Wellenlänge wie Gott kommen können, führt das zur Heiligung und sie wird zur Züchtigung führen. Wobei Gott züchtigt und manchmal braucht es unser Ich, um uns auch selbst zu züchtigen. Denn wenn wir begreifen, dass wir nicht die Übereinstimmung mit Gottes Willen denken oder handeln, sondern im Widerspruch dazu, macht uns das unglücklich. Wenn wir also Gott verstehen, wenn wir verstehen, warum es notwendig ist, dass Menschen das Gesetz Gottes halten, wenn wir verstehen, dass es keinen anderen Ausweg aus diesem Dilemma gibt, außer durch das Blut Jesu, wenn wir endlich damit übereinstimmen, dann werden wir verstehen, warum es in der Welt so viel Chaos gibt. Weil die Welt das genaue Gegenteil davon ist. Durch die Sünde ist das Bild Gottes im Menschen entstellt und beinahe ausgelöscht worden. Es ist die Frucht des Evangeliums, das Verlorene wiederherzustellen, und wir sollen hierhin mit dem göttlichen Bemühen zusammenwirken. Aber wie können wir mit Gott in Gemeinschaft kommen und ihm ähnlich werden, wenn wir ihn nicht kennen? Christus kam in die Welt, um uns diese Erkenntnis zu vermitteln. Und wir werden sein Wirken nicht verstehen, wenn wir nicht mit ihm wandeln. Wenn wir nicht an seinen Leiden teilhaben, wenn wir uns nicht den gleichen Herausforderungen stellen müssen, denen er sich gegenüber sah, wie könnten wir sonst seinen Charakter verstehen? In Signs of the Times lesen wir, um Vergebung und Frieden finden zu können, brauchen wir allerdings Selbsterkenntnis, die Reue in uns weckt. Christus kann nur denjenigen retten, der weiß, dass er ein Sünder ist. Nur wenn wir unseren wahren Zustand erkennen, wird uns bewusst werden, wie sehr wir die Hilfe Christi brauchen. Wir können bei ihm nur Zuflucht finden, wenn wir die Gefahr erkennen, in der wir uns befinden. Nur wenn unsere verwundete Seele schmerzt, werden wir den Wunsch haben, geheilt zu werden. Das ist alles Teil der Gleichung. Uns ist nicht bewusst, wie nah das Ende aller Dinge ist. Ich denke, das ist hier der entscheidende Punkt. Uns ist nicht bewusst, wie nah das Ende aller Dinge ist. Viele von uns haben noch keine Vorstellung. Und wenn man darlegt, wie nah das Ende ist, gibt es deswegen einen Aufruhr, einen Aufschrei. Wir verspüren nicht so, wie wir sollten, die Notwendigkeit, täglich Überwinder zu sein und uns den ewigen Lohn zu sichern. Wer aber die Versuchung überwindet, die in der Welt durch die Begierde herrschen, ist Teilhaber der göttlichen Natur. Das Opfer wurde für uns gebracht. Werden wir es annehmen? Das heißt also, dass Christsein etwas ist, was dem ganzen Geschehen in der Welt diametral gegenübersteht. Es ist ein schwerer Ruf, da stimme ich zu. Es ist schwer zu schlucken. Aber so ist es nun immer. Vielleicht können wir sagen, abseits von Gott gibt es keine Heiligkeit. Wenn also Gott etwas oder jemanden für heilig erklärt hat, dann nur deshalb, weil Gott darin oder in ihnen ist. Sie sind zum Tempel des lebendigen Gottes geworden. Nicht wir sind heilig geworden, sondern Gott ist heilig in uns und wirkt in uns. Psalm 99, Vers 9: Erhebt den Herrn, unseren Gott, und betet an auf seinem heiligen Berg. Denn heilig ist der Herr, unser Gott. Das ist die einzige Quelle der Heiligkeit. Alles andere durch diese Sachen Sünde genannt, verunreinigt. 1. Korinther 3, Vers 17: Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Haben wir gründlich genug über diesen Vers nachgedacht? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, wie können wir ihn verderben? Durch das, was wir hineingeben, durch das, was wir dem Körper antun, was wir damit machen? Das wird mit denen geschehen, die willentlich den Tempel Gottes verderben. Gott wird diejenigen vernichten, weil er nicht darin leben kann. Und wenn wir sich an die Sünden klammern, dann hängen sie laut Definition am Tod. Und Gott ist für diesen Tod nicht verantwortlich. Also haben wir ein Werk zu tun. Wir können nicht erwarten, dass Gott für uns sein Werk verrichtet, das wir selbst nicht tun wollen. Wir haben eine Rolle darin zu spielen. Wir müssen das Schlechte beiseite legen und auf dem Weg wandeln. Dafür werden wir durch Gottes Willen ermächtigt und erhalten dafür die Kraft. Ich würde dazu gerne noch eine Analogie einführen. Ein sonniger Raum ist voller Licht, aber der Raum ist nur deshalb sonnig, weil Sonnigkeit eine Eigenschaft der Sonne ist, die ihn erfüllt. Hier gibt es keinen Raum für das Ich. Die Sonne macht den Raum sonnig. Folge dem Licht und es wird Frieden sein. Jesaja 32, Vers 17. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit auf ewig. Grübeln wir darüber doch etwas nach. In was für Zeiten leben wir denn? Rings um uns herum Pandemien, Chaos, Naturkatastrophen, Gesetze, die drakonisch sind. Alles scheint sich gegen uns aufzutürmen. Aber das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit ist Ruhe und Sicherheit für immer. Ganz egal, woraus der Sturm bestehen mag, man kann es durchstehen. Jakobus und Esau dienen genauso als Typus wie Kain und Abel. Ihre Entscheidung und ihre Motivation bestimmten das Ergebnis. Gott gab ihnen die Wahrheit. Ihre Entscheidung und ihre Motivation bestimmten das Ergebnis. Lesen wir Hebräer Kapitel 12, Vers 16, so heißt es, dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Das ist interessant. Hier bekommen wir Informationen, die wir im Alten Testament nicht erhalten. Im Alten Testament wird uns nicht gesagt, dass Esau ein Unzüchtiger war. Im Alten Testament wird uns auch nicht gesagt, dass er gottlos war. Doch Paulus sagt uns, dass er es war. Das gibt uns mehr Einsicht in Esaus Charakter und warum Gott so reagierte, wie er es tat. Vers 17 lautet, denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte, denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Wäre Gott nicht barmherzig und würde es ihm nicht geben, wenn er ihn unter Tränen suchte? Er war ein Unzüchtiger, er war ein gottloser Mensch. Er legte seine Sünden niemals ab. Er rebellierte gegen alles, wofür Gott stand. Er vergoss sie am Ende keine Tränen über das, was er getan hatte. Er vergoss Tränen über den Verlust, den er erlebte. Und das ist keine gute Motivation für unser Handeln. Die Frage lautet, wie viele sind heute bereit, für ein paar Bissen einer Speise ihr Erstgeburtsrecht zu verkaufen? Wie viele stumpfen durch ein paar Bissen einer Speise ihre Sinne ab und machen es sich selbst damit unmöglich, geistliche Dinge richtig zu erkennen oder die Zeichen der Zeit zu lesen? Wir haben diesbezüglich Warnungen zuhauf. Und es gibt in unseren eigenen Reihen Tausende, die für ein paar Bissen Essen ihr Erstgeburtsrecht verkaufen. Wie viele wird es geben, die ihr Erstgeburtsrecht unter Tränen suchen werden, wenn es zu spät sein wird? Wie viele Jungfrauen fehlte Öl in ihrer Lampe, wenn wir das dazu nehmen können? Und sie versäumten das Festmahl. Nun, werden einige sagen, das ist sehr hart. Ich zitiere hier einfach, was die Schriften sagen. Und wenn wir eine Bestätigung wollen, gibt es sie im Geist der Weissagung zuhauf. Das ist nicht richtend. Es ist eine persönliche Entscheidung, die jeder zu treffen hat. Wo steht derjenige oder diejenige hinsichtlich dieser Dinge? Psalm 95, Vers 7 lautet, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt euer Herzen nicht, wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste. Wir haben ein Werk zu verrichten. Wir müssen die Lasten ablegen, die uns behindern. Dann fährt Paulus im Hebräerbrief mit einem Reich fort, das nicht erschüttert werden kann. Doch bevor er dieses Reich kommt, wird es zu einer Sichtung geben. Vers 18, denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte, und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei denen wir Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde, denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Warum gab Gott sein Gesetz unter einer derartigen Machtentfaltung, mit einer derartigen Zurschaustellung seiner Herrlichkeit und Kraft, sodass der Berg erzitterte und die Knie der Leute zitterten? Was tat er da? Er stellte die Großartigkeit und die Notwendigkeit dar, in einem Verständnis der großen Streitfrage gegründet zu sein und die Spaltung im Himmel verursachte, nämlich das Gesetz Gottes. Es war notwendig, dass er die Wichtigkeit der Vorschriften ins Denken der Menschen einbrannte und die Notwendigkeit, sie zu halten. Denn das ganze Elend in der Welt steht mit einer Missachtung des Gesetzes in Zusammenhang. Hier zitierten sie: Doch Gott hat uns gesagt, wie wir Zugang zum Gnadenthron haben können.
How we can access the throne of grace. And he sent Jesus.
Er sandte Jesus, die Verkörperung des Gesetzes, der eine, der das Gesetz lebte, der eine, der uns ein Beispiel gab, wie es wäre, wenn jeder das Gesetz halten würde. Wir müssen nicht das Gewitter, das Feuer, diese Dunkelheit und das Erzittern durchmachen, denn wir können durch den Vorhang Zugang zum Gnadenthron haben. Das wurde uns möglich gemacht. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach: Ich bin erschrocken und zittere. Dann dieser Kontrast: Sondern ihr, das ist Mehrzahl, seid kommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu den Gemeinden der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, die zu den Geistern der vollendeten Gerechtigkeit, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprechung, das Besseres redet als das Blut Abels.
And to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel.
Wir dürfen einen so direkten Zugang zu Gott haben. Und er ist viel eher bereit, mit uns zu arbeiten, als wir bereit sind, mit ihm zu arbeiten. Wir haben eine Win-Win-Situation, wenn wir bereit sind, diese Lasten abzugeben, über die Paulus sprach. Nur das Blut Christi kann Versöhnung für unsere Sünden bringen und die zerbrochene Beziehung zu Gott wiederherstellen. Wieder einige Gedanken. Stellen wir uns den Kontrast vor. Paulus redet zu Hebräern, deren Geschichte die mächtigen Taten Gottes auszeichnet, die Durchquerung des Roten Meeres, die furchteinflößenden Zurschaustellung am Berg Sinai und die einstürzenden Mauern von Jericho. Er spricht zu Hebräern, die aus dem Pomp um Glanz des Tempeldienst kamen. Das ist jetzt im Hebräerbrief. Mit den herrlichen Gewändern von Priestern und Prälaten, mit Gold überzogenen Altären, mit Posaunen und Widerhörnern, die Feste verkündeten und zu Kammern und Verstecken, Armut und Verfolgung. Und doch verkündigt er Folgendes: Habt Acht, dass er den nicht abweist, der redet.
And yet he announces the following: See that you refuse not him that speaketh.
Nun, das war schon eine ziemliche Entscheidung, aus all diesem Pomp und Glanz herauszukommen, diese ganze Geschichte Israels, um jetzt Teil einer Gruppe zu werden, die sich aus Furcht vor den Juden hinter verschlossenen Türen verbergen musste, um Verfolgung zu erleiden, um Steinigung zu erleiden, Schläge und dergleichen. Und es heißt: Habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisungen verkündet, wie viel weniger wir, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel herabtut. Seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht: Noch einmal erschüttere ich dich, nicht alleine die Erde, sondern auch den Himmel. Hier haben wir eine Verheißung, dass die Gegenwart Christi die Welt erschütterte. Erschütterte er die Welt? Unbedingt. Nun, wir stellten sogar unsere Kalender dementsprechend um, in ein Vor- und Nach-Christus, auch wenn die moderne Welt vor unserer Zeitrechnung sagen möchte. Doch damit machen sie sich nur selbst etwas vor. Was ist dieses noch einmal? Hebräer 12, Vers 27. Dieses noch einmal bedeutet, aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Es ist interessant, dass es hier heißt, noch einmal. Sehen wir uns das erneut an. Es ist in Wirklichkeit ein Zitat aus Haggai. Lesen wir es dort im Original. Haggai 2, Vers 6. Denn so spricht der Herr der Herrscher. Noch einmal. Hier haben wir diesen Begriff wieder. Noch einmal. Eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land. Nun, wir wissen, dass diese Symbole bedeuten, stimmt's? Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscher. Hier wird von einem Erschüttern gesprochen, von einer Erschütterung, die die Welt erschüttern wird. Nun, wenn jemals etwas die Welt erschütterte, dann war es das Kommen des Messias auf dieser Welt. Es erschütterte die jüdische Nation bis ins Innerste. Es sichtete eine Handvoll heraus, die übrigen, die blieben. Und der Rest erlitt die völlige Vernichtung. Die Zerstörung des Tempels, die Zerstörung Jerusalems, die Zerstreuung der Menschen als Nation. Und das Evangelium ging an die Heiden. Also da gab es eine Erschütterung. Was mit den anderen Nationen? Erschütterte es auch die anderen Nationen? Was war mit der römischen Nation? Wurde sie erschüttert? Auf jeden Fall. Schließlich wurde sie so erschüttert, dass das ganze religiöse System verändert und ein anderes angenommen wurde, dass das dann schnell in Heidentum abdriftete. Das ist wohl wahr. Aber es erschütterte die Nation. Führte es zur Verfolgung? Unbedingt. Vielleicht kann ich es zusammenfassen. Das war die Verheißung an die Exilanten, dass das Kommen des Christus entfolgen würde und er den zweiten Tempel verherrlichen würde, der umso viel geringer im Vergleich zum ersten war. Einfach durch seine Gegenwart. Er war herrlicher als jeder andere, weil er innerhalb seiner Mauern wandelte. Das war die Verheißung an die Exilanten, die aus Babylon zurückgekehrt waren und die über die Ruinen des Tempels weinten. Der zweite Tempel erschien ihnen wie nichts im Vergleich zum ersten. Doch die Verheißung lautete, und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern, und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscher. Darum haben wir dieses herrliche Buch, Sieg der Liebe, das auf Englisch das Verlangen der Zeitalter heißt. Diese Erschütterung oder Sichtung trennt die wahren Gläubigen vom Schatten und sie nahmen das Eigentliche an. Sie begriffen, dass die Schatten einfach auf das große Wesentliche hindeuten, dass das Ersehnte aller Heidenvölker war. Das Christentum erschütterte nicht nur die jüdische Religion, sondern erschütterte tatsächlich die Nationen und das Blut der Märtyrer bezeugte diese Tatsache. Steht noch eine Erschütterung oder Sichtung bevor? Denn Paulus sagt, noch einmal, wogegen das Original sagt, dass es erschüttert wird. Wird es das Gleiche tun? Wird es die wahren Gläubigen von einer Form der Gottseligkeit trennen, hin zur eigentlichen Heiligkeit? Die politische und theologische Welt wird erschüttert werden. Und sie wird tatsächlich schon jetzt erschüttert. Wird das Evangelium überflutet werden? Wird es umgestoßen werden? Wird Gesetzgebung es überflüssig machen? Es wird den Anschein haben. Wird Unglauben und Abfall gewinnen oder wird dieses noch einmal, diese Erschütterung, die Paulus versprochen hatte, eine herrliche Ernte hervorbringen? Ich denke, dass das wird. Ich denke, wir bewegen uns auf die Zeit des Spätregens zu, wenn die Nationen dieser Welt, jede einzelne, ja, dieser ganze Planet, erschüttert werden wird. Habakkuk Kapitel 2, Abvers 2. Da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in die Tafeln ein, damit es lesen kann, wer vorüberläuft. Da ist keine Zeit, gemütlich zu gehen oder da zu sitzen. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wir müssen nicht verzögern, so warte auf sie. Denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. In Vers 37 im Kapitel 10 des Hebräerbriefs lautet: Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird er kommen, der kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen. Nun, Geschwister, wir haben dieser Zeit der Verzögerung durchgemacht, nicht wahr? Weiß die Welt nicht oder sollte es sie zu einem dieser Zeitpunkte nicht wissen, dass die Zeit der Verzögerung vorbei ist? 1844, während der großen Enttäuschung, lautet die große Frage: Warum säumt der Bräutigam zu kommen? Und sie studierten die Schrift und fanden den Hebräerbrief, worüber wir gerade sprechen. Sie fanden die Heiligtumsbotschaft im Hebräerbrief. Und ein neues Licht wurde in dieser Welt entzündet. Es sollte der ganzen Welt gepredigt werden. Diese Zeit der Verzögerung ist jetzt vorbei. So wie es Paulus hier sagt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile. Ich möchte anfügen, dass es eine sehr, sehr kleine Weile ist. Dann wird er kommen, der kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen. Die Zeit der Verzögerung ist vorbei. Es wird eine massive Erschütterung geben. Und sie hat tatsächlich schon begonnen. Vers 28 in Kapitel 12 lautet: Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen. Es kann nicht erschüttert werden. Doch dieses Irdische schon, sogar innerhalb der Kirche, wird bis ins Mark erschüttert werden. Lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. So lautet Vers 29 des 12. Kapitels. Paulus macht einen Aufruf. Und er möchte, dass wir den gleichen Aufruf machen. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, ist ein sehr kurzer Vers. Ein sehr kurzer Vers. Der Ausgleich zu diesem Vers lautet: Gott ist Liebe, Gott ist Licht. Und 1. Johannes 5, Vers 12: Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wir stellen also besser sicher, dass wir den Sohn Gottes haben. Und die einzige Weise, wie wir sagen können, dass wir den Sohn Gottes haben, besteht darin, dass wir auf eine Weise handeln, die Christus ähnlich ist, wenn wir uns selbst Christen nennen. Wir müssen so wandeln und denken, wie Gott es tut. Das heißt mit anderen Worten, heilig zu sein bedeutet, in Übereinstimmung mit Gott zu sein, den Erlösungsplan zu verstehen, den großen Kampf zu verstehen, sodass man sich innerhalb dieses großen Kampfes für eine Seite entscheiden kann. Und nicht so, wie einige es tun, nämlich zu versuchen, Frieden zwischen beiden Parteien zu machen. Frieden ist zwischen diesen Parteien unmöglich, denn jede ist das genaue Gegenteil der anderen. Die Antithese dazu. Keinerlei Synkretismus ist möglich. Keinerlei Kompromiss ist hier möglich. Keinerlei Synthese ist möglich. Das ist der Weg der Welt. Doch bei Gott ist man entweder mit ihm oder gegen ihn. Es ist eine Entscheidung. Für die Sünde ist Gott ein verzehrendes Feuer. Sünde ist kein leichtfertiges Wort. Wenn wir an der Sünde festhalten, werden wir mit ihr verzehrt, aber Gott sandte seinen Sohn, damit wir Leben haben können. Wir haben also in dieser Angelegenheit eine Wahl. Johannes 5, Vers 40 besagt: Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Das ist ein trauriger Fakt für den Großteil der Welt. Sie werden nicht zu Jesus kommen, damit sie das Leben haben können. Johannes 20, Vers 31: Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen, als Christ. Und ein Christ tut das, was Jesus tat. Er kam, um das Gesetz zu erhöhen und es ehrwürdig zu machen. Klagelieder 3, Vers 22 lautet: Gnadebeweise des Herrn sind, dass wir nicht glänzlich aufgeschrieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Dazu Johannes 10, Vers 10: Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Die Entscheidung liegt bei uns. Wenn wir ihm unser Herz öffnen, wird er im Herzen Einzug halten und die Schlacken darin verzehren. Das nennt man Heiligung. Das ist die Verheißung des neuen Bundes, der sich auf bessere Verheißungen gründet. Feuer muss nicht notwendigerweise vernichten, es kann auch reinigen. Deshalb stellt er uns auch ins Feuer der Bedrängnis, damit die Schlacken entfernt werden und man das reine Silber erkennen kann. Malachi 3, Vers 3 besagt, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden wir dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Im Titusbrief 2, Vers 14 steht, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Ja, die Welt wird denken, dass man speziell ist, sittenstreng. Vielleicht sagen sie ja, du bist ein Extremist, kontrovers, Verschwörungstheoretiker. Was auch immer man sagt, es spielt keine Rolle. Wenn wir auf das Ziel zu jagen, wenn wir mit diesen Fakten arbeiten und laufen, wenn wir Christus verinnerlichen, dann werden wir das Leben haben und werden Überwinder sein. Und die Züchtigung wird uns wie nichts erscheinen. Ermutigen wir uns doch gegenseitig mit diesen Worten. Lass uns beten. Himmlischer Vater, danke für die Ermutigung und die Ermahnung, die wir im Hebräerbrief haben. Hilf uns, sie zu verinnerlichen. In Jesu Namen. Amen. Thank you.